Ja, also das Thema, das ich also heute vortragen wollte, ist über die Namen Rahman und Rahim, also Barmherzigkeit im Islam. Gottes Namen, also die sind zwei wichtige Namen. Und also ich wollte mal kurz Inhaltsverzeichnis, also über Inhalt ein paar Inputs geben. So, Barmherzigkeit und menschliche Natur. Also Barmherzigkeit im Islam, Gott, der Allerbarmer und Barmherzig, Gottes Bild im Islam. Also Gottes Namen, Attribute, Rahman und Rahim, wieder Besmele, also Theophanie, Tejalli. Also eine kurze, also Inhaltsverzeichnis. Also wenn man über Barmherzigkeit spricht, also die menschliche Natur ist natürlich also ein Teil oder spielt in diesem Sinne große Rolle. Die Barmherzigkeit also ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Und eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremden Not und nimmt sich ihr mildtätig an. Die Mitleid und Barmherzigkeit bedeutet auch, mitfühlend und großherzig zu sein. Die sind also klassische Beschreibungen oder Bedeutungen von Barmherzigkeit, die Sie im Internet oder irgendwie finden können. Aber um zu wissen, ist also von Anfang an, sie gilt als eine der wichtigsten Pflichten der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sowie andere Religionen wie Buddhismus und Hinduismus. So, im Islam aber also ist besonders wichtig, weil Al-Erbarmer, Er-Rahman und Er-Rahim, also Al-Barmherziger, ist einer der Namen, also sind zwei Namen Allahs und die häufigste im Koran vorkommenden Namen Gottes. Beide Namen stammen von der gleichen Wurzel, also eigentlich eine Attribute ist es. Aber ist dann also danach ein Name geworden, ein Name. Und beschrieben die immerwährende Liebe Gottes, die dem Menschen zuteil werden kann, wenn er sie annimmt. Eine Äußerung der Barmherzigkeit, also das Geben von Almosen, ist die vierte der fünf Säulen des Islam und damit eine der Hauptanforderungen an die Gläubigen. In einem Hadith heißt es, diejenigen, die nicht barmherzig sind, werden keine Barmherzigkeit erlangen. Somit sind alle Gläubigen zur Barmherzigkeit verpflichtet. Allah und die Barmherzigkeit, also Gott und die Barmherzigkeit, nennt sich Allah selbst also Al-Erbarmer und Barmherziger. Im Koran beginnen also 100, es gibt 114 Suren und 113 von diesen Suren sind also mit der Anrufung des Al-Barmherzigen und Al-Erbarmers. Also Sura Nem beinhaltet nur einen Vers und Sura Taube also hat am Anfang so einen diesen Namen. So.
Das ist die neunte.
Ja, also und es gibt sogar eine Sura mit dem Namen Rahman. Also Er-Rahman Al-Erbarmer wurde bis heute nur für Allah benutzt. Also es ist wichtig hier zu unterstreichen. Und Allah, also der Name Allah, kann also man nicht übersetzen, so wie auch also Er-Rahman ist auch nicht vollständig übersetzbar. So, Gottes Bild im Islam, also worüber sprechen wir? Also was für eine Barmherzigkeit, also Rahman, Rahim, Allah, wie wissen wir oder was wissen wir darüber? Tawhid, also das heißt, Glaube an die Einheit und Einzigkeit Gottes, sehr wichtig, sehr zentrale Rolle hat also dieser Begriff. Gott ist der Einzige, also im Surah Ikhlas, sprich Gott ist einer, ein ewig Reiner, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner und nicht ihm gleich ist einer. Also das wurde übersetzt vom Friedrich Rückert. Und euer Gott ist ein einiger Gott. Es ist kein Gott außer ihm, dem Gnädigen, dem Barmherzigen. Bakara, also so Bakara 163. Also Allah, also darf nur mit seinen Namen, Attributen und Taten erkannt werden. Teilweise tragen auch die Lebewesen und Gegenstände seine Attribute, aber das bedeutet nicht, dass die Lebewesen und Gott identisch sind. Und weil es im Koran offenbart wird, also der Schöpfer der Himmel und der Erde, er hat aus euch selbst Gefährten für euch gemacht und Gefährten aus den Tieren. Dadurch vermehrt er euch. Nichts gibt es sinnesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Gott gehören die schönsten Namen und er lehrte Adam alle Namen. Dann stellte er die Benannten vor die Engel hin und sprach, nennt mir ihr Namen, wenn ihr im Recht seid. Also die sind drei verschiedene Suren, also Versen im Koran. Und Rahman und Rahim, also Rahman und Rahim sind zwei der wichtigsten 99 Namen, so ist es. Bisschen symbolisch so diese Bezeichnung, also diese Zahl geschildert. So Namen Gottes im Islam, die sind, es gibt aber mehr, also mit Varianten und also wenn man Taten und Attribute auch zusammen denkt. Rahman, also bedeutet Al-Erbama, so wie der Titel, also der Sura 55. Das Wort gehört zur Wurzel Rahime. Rahime bedeutet also Erbarmen haben, gnädig sein. Und Er-Rahim ist auch von dem gleichen, also gleicher Wortwurzel, Barmherzige. Es gibt sogar mehr als also 99 Namen. Rahman, Rahim, also wie vielmals wurden sie wiederholt im Koran? 170 Mal Rahman, also inklusive 114 Basmala. Davon sind also 23 Verben. So. Rahim, also 208 Mal inklusive Basmala. Und was ist Basmala in diesem Sinne? Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Also wie gesagt, also es ist, also findet man vom Anfang oder muss man Besmele lesen, bevor man Koran lesen wollte. Also Frage, ist Besmele ein Vers? Das wurde also diskutiert. Antwort, ja, also nach der Lehre der Hanifiten, Schafiten und Hanbeliten, also die sind drei sunnitische also Rechtsschulen so und Hanbeliten auch, also und das ist ein Teil von Sura al-Fatiha gesehen, das wurde gesehen so und wird dort als einiger Vers gezählt. Die Malikiten dagegen sind der Absicht, dass die Basmala nur in Sura, also 27, in einem Vers das darstellt.
Wenn ich das nochmal nachfragen darf, geht das für jede Sura, mit Ausnahme der 9. werden ja alle Suren gewissermaßen mit der Basmala eröffnet. Und dann heißt also quasi die Ayat 1, wie ist die Basmala, wird also als 1 gezählt oder ist es?
Nee, also Basmala wird nicht als Ayat 1 gezählt, sondern also Ayat 1 ist Ayat 1, aber Basmala wird also von Anfang wie jede Sura. Also,
gilt als Textbestandteil, ja, aber ist ja nicht, wird nicht gezählt.
Ja, deshalb es wurde diskutiert. Also natürlich, wenn man also zum Beispiel Sura Taube im Visier nimmt, dann also ist es warum da gibt es hier nicht, weil diese Ordnung, also vom Koran, also Reihenfolge, also ist nicht die Offenbarungsreihenfolge, sondern also am Ende des Lebens Prophet Mohammed mit dem also Ermittlung von Jabrail, also Engel, und durch die Offenbarung wieder bestimmt ist, also diese Reihenfolge, heutige Reihenfolge. Deshalb ist nicht zufällig oder also nicht einfach, sondern also es gibt eine bestimmte Bedeutung vom Besmele, also am Anfang des, der jedes Sure sozusagen. Die Namen.
Ja, bitte. Welche Begründung sagen die Malikiten das?
Also eine ist diese also Begründung, also es gibt keine, also nicht als ein Vers, sondern nicht erster, sondern also null, Vers null sozusagen, gesehen. Und aber gibt es auch andere, also Koran-Schriften in der Hand, so die, also da in diesen Schriften gibt es keine Besmele, also das heißt, in später Jahrhunderten, also haben auch, wir haben heute ein Koran, so Buch als Buch, und diese Reihenfolge gehört zu, also man sagt zu Abu Bakr, also dann in der Zeit von Osman wurde es vermehrt, also das heißt zusammen, also gesammelt in der Zeit von Abu Bakr, und dann in der Zeit von Osman wurde es also verschiedene Zahlen verschriftlicht und vermehrt. Das heißt, auch gibt es natürlich in der Hand von Schiiten so einige Koran-Schriften, die so behaupten, auch andere Muslime haben. Also, aber wie Sie wissen, also wir haben in der Hand heute also älteste Koran, ungefähr mit Carbon und so Analyse haben die Gruppe, Forschungsgruppe von also Berliner Gruppe, das ist das Corpus Chronicum, die haben ja schon eine Untersuchung durchgeführt, und die haben ja gesehen, dass diese erste also Ausgabe sozusagen gehört zum Jahr ungefähr 650. Die haben ja das also festgestellt mit also technischen Analysen. Und ja, es gibt ja natürlich so eine lange Diskussion darüber. Wir können jetzt nicht kurz also, alles erklären, aber also die Namen und Attribute Rahman und Rahim haben enge Beziehungen mit dem Namen natürlich, also mit allen Namen, weil die Haupt, also die zentrale Namen sozusagen, El-Ghafur und El-Afu, die sind der Vergeber und der Sünde. Ist wahrscheinlich, also jetzt werden wir also vom unser also Sprechpartner hier Kollegen hören, auch Christentum ist es also ein bisschen so in diesem Sinne, also Vergebe der Sünden, Barmherzigkeit auch im Sozialleben verstanden wird. Doch die bereuen und sich bessern und offen die Wahrheit bekennen, zu denen kehre ich mich mit Verzeihen, denn ich bin der Allvergebende, der Barmherzige, das ist Sur-Bakar wieder, und sucht Vergebung bei Allah. Ich treffe mit meiner Strafe, wenn ich will, doch meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen maßlos verhalten habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit. Allah vergibt für wahr alle Schuld. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Also wie Sie hier von diesem Versen also entnehmen können, gibt es also überwiegend diese Bedeutung also von Barmherzigkeit, also Vergeben. Historisch gesehen kann man also besonders vom 6. Jahrhundert, also das nach dem Offenbarung. Das heißt, also Rahman wurde 27 Mal offenbart. Warum? Also so intensiv in diesem Zeitraum, also normalerweise in 23 Jahren dauert also diese Offenbarung, und besonders im 6. Jahr, weil die Muslime in diesem Jahr, also das ist natürlich ein bisschen also subjektiv, viele Schwierigkeiten in Makka trafen. Sie wurden gefoltert, verfolgt und diskriminiert wegen ihrer Religion, also Glaube. Und deswegen erinnert Allah seine Barmherzigkeit vielmals und deutet die Geschehnisse, die die Muslime erlebt haben. Also diesbezüglich beinhaltet Rahman Rahim, also die Bedeutung Gerechtigkeit und jüngsten Gericht im Jenseits. Das ist wichtig hier in diesem Sinne. Also Kombinationen, welche Kombinationen gibt es auch im Koran? Also Rahman, die sind nicht allein stehende, also Namen und Attribute. In 64 Versen, Ghafur Rahim, also mit Vergeben. So. In 13 Versen, El Aziz Rahim. Aziz heißt also heilig, sankt, mächtig. Und in 8 Versen, also Raufur Rahim. In 4 Versen, Erhamur Rahimin. In 2 Versen, also Hayrur Rahimin. Und wenn Sie sehen, also Rauf, Gütig, Hachair, das wird Wohltat und Segen. Und die Bedeutungen von Rahman, Rahim im Koran, also viele Bedeutungen haben. Also Gnade erstens. Jene aber, deren Gesichter weiß sein werden, werden in Allahs Gnade sein. Das Licht des Glaubens, zweitens. Große Huld, drittens. Also das Prophetentum selbst gilt als eine Barmherzigkeit, nicht nur also von Propheten von Mohammed, sondern also von alle Jesus also und Moses, Aleyhisselam. So. Offenbarung heißt es auch, also Wind, Regen und andere Versorgung, also 7, das Wohlsein des Menschen, Allahs Sieg, Schutz und Beistand, 9, Güte, also 10, Hilfe und Erleichterung für Menschen in alle Bereichen des Lebens, so 11. Und gibt es natürlich also weitere Erscheinungen, also wie Gott, Allah, also erkennbar oder seine Theophanie, Tejalli, wie ist sein Tejallis oder sind seine Tejallis. So, im Diesseits, also Gottes Herrschaft und Königreich. Das heißt, also seine Autorität fasst alles um. Seine Offenbarung, Schriften, heilige Bücher sind auch eine Theophanie von Rahman Rahim. Also damit oder deswegen hat er auch alle Menschen, es gibt auch einen Vers im Koran, also ein Buch, also eine Schrift gesendet. So, auch mit einem Botschafter, also ein Prophet. Also aus Barmherzigkeit, kann man sagen. Und Herabsendung der Botschafter, also Propheten, die sind selbst, also nicht nur ihre Schriften, sondern auch selber, also die Propheten sind wegen oder aus Barmherzigkeit da gewesen sind. Die Existenz und Wichtigkeit des Gebets und der Anbetung, das ist auch eine Seite. Also Zweck des Lebens, eine Art von Prüfung, aber mit allen Ausstattungen, wie zum Beispiel Vernunft, Gewissen, Herz, Liebe, das ist auch also Zweck des Lebens, als Zweck des Lebens, kann man sehen. Unterschrift Gottes unter jeder Schöpfung, also es gibt, also wenn Sie ein Bild malen, dann schreiben Sie unter, das Bild gehört mir. Und Gott hat das so eine Unterschrift so hinterlassen, kann man sagen. Eine Hoffnung für alle durch Reue und Entschuldigung, das bringt uns Hoffnung, also wir sind also Menschen und sündig, und wenn wir also Sünden haben, dann müssen wir entschuldigen. Das ist eine Hoffnung, also Barmherzigkeit. Diese Tür ist offen, also immer, für immer. Nächstenliebe, Toleranz und Dialog, das heißt, also das ist ein Teil von auch wieder Barmherzigkeit. Ohne Barmherzigkeit, ohne Mitleid, ohne also Gnade kann man nicht Dialog oder Toleranz haben, so dulden. Geduld haben, oder ja, sonst würden wir nicht hier sein, sondern also in Syrien oder irgendwie so eine Bombe, Bombenanschlag machen. So. Aber das bringt uns hier die Barmherzigkeit, uns also zusammensitzen und einen Dialog, einen Dialog, gesunden Dialog zu führen. So. Im Jenseits gibt es natürlich, das ist also ein bisschen hier in diesem Sinne, Rahim, also Rahman wird in diesem, es kommt jetzt eine Diskussion darüber, also Rahman und Rahim, was ist der Unterschied? Im Jenseits, Existenz des jüngsten Tags und des jüngsten Gerichts, also Existenz von Hölle und Paradies, die ermahnende Rolle der Hölle im Diesseits wird auch als ein Rahman gesehen. In diesem Sinne gibt es auch aber ein also sehr interessanter, also besonderer Kommentar. Das ist also, Rahim wird eine Vergebung für Muslime, also für Gläubigen im Jenseits gesehen, also durch die Mufassir, also diese Koran-Kommentatoren. Aber Fethullah Gülen sagt zum Beispiel in diesem Sinne, Rahmat, also Rahim, im Jenseits, also wird oder soll auch ein bisschen individuell also interpretiert werden. Kann oder soll. Das heißt also, Gottes Vergebung ist, also seine Barmherzigkeit ist groß und kann, er weiß also, wen er vergeben wird. Das können wir ja in dieser Welt also nicht bestimmen und deshalb umbringen, aber ich weiß nicht was.
Das heißt also, es gilt nicht pauschal für alle, die sich Muslim nennen,
sondern auch Gläubigen. Ja, das können wir, das muss man also individuell interpretieren. So ist wichtig, das finde ich, weil in alle Tafsir, also Koran-Kommentatoren, also Exegesen, dieser Punkt ist als streng, also für bestimmten Gruppen gesehen. Aber das macht diese Tür also ein bisschen auf. Ich weiß nicht, also wie, aber danach oder nach in folgenden Zeiträumen oder Zeiten, wie können wir das interpretieren? Das müssen wir besprechen, aber so ist es. Aber in klassischen Exegesen ist es so. Gottes Barmherzigkeit im Sunna, es gibt auch also in einer Überlieferung, sagte der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, Barmherzigkeit Gottes umfasst alles. Ja, fasst alles um. Das heißt, Allah auch in einer anderen Überlieferung, Allah, der Allmächtige und Erhabene, sagt, wer eine gute Tat vollbringt, wird zehnfach oder noch mehr belohnt. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich muss.
Ich weiß nicht, wie das
ist. Es gibt so ein. Achso, okay. Wir haben keine Zeit, weil ja, Theologen, also Hodges sprechen mehr.
Ja.
Bisschen.
So. Wir wollen die Folien ja zumindest.
Okay. Alles klar. Wenn die Zuhörer also zufrieden sind, dann sollen wir nichts aufgeben. Okay, und das ist also ein Hadith in Muslim, auch in Riyadus Salihin. Allah ist zu seinen Dienern noch barmherziger als diese Frau zu ihrem Kind, sagt er. Also das da in diesem Hadith wurde Gottes Barmherzigkeit mit der Barmherzigkeit der Frauen. Das ist wichtig. Also ihr Mitleid, ihr Liebe gegen oder vor ihren Kindern, es ist ja sehr unstreitbar. Also unstreitbar. Das ist unvergleichbar mit anderen Lieben. Und Allah ist so, also zu seinen Dienern so noch barmherziger als eine Mutter. So ist wichtig. Und also meine Barmherzigkeit übertrifft meinen Zorn. Also es ist ein anderes Diskussionsthema. Das werde ich also diskutieren. Also wie kann man das versöhnen, zwei, zwischen diese Rahman, Rahmir und auch die Bestrafung, so, also auch Jabbar, Jalal, Jali, also Namen. Okay, und seine Barmherzigkeit über für Menschen, Djinn, Tiere und alles, also gilt für alles. Okay, und wenn du sie bestrafen willst, also er hat so ein Wort, die Worte des Propheten Jesus, a.s., veröffentlicht wurde, also im Koran, das ist der Vers, so der Vers, wenn du sie bestrafen willst, so sind sie wahrlich deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, so bist du wahrlich der Allmächtige, der Weise. Er hat das gelesen und weinte, Prophet Mohammed, und dann hob er seine Hände und sagte, oh Allah, meine Umma, meine Umma. Also jeder Prophet betet für seine Umma, also das Bittgebet. Und Prophet Mohammed hat auch, also als ein Nachfolger von Jesus, für seine Umma also gebetet. So, und auch mit seinen Worten im Koran. Allah tut dem Gläubigen nichts Schlechtes. Seine guten Taten werden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits belohnt. Ein Ungläubiger wird für seine guten Taten, die er für Allah getan hat, nur in dieser Welt belohnt. Und wenn er ins Jenseits kommt, steht ihm keine Belohnung mehr zu. Und das ist ein Hadith wieder im Muslim, was ich also gemeint habe. Wie kann man die inkohärenten Namen oder Attribute wie Rahman und Muntakim, also Diskussion 1, Azizun Zuntikam, Zuntikam zum Beispiel, also Intikam heißt Rache, Rahme und Qadab, also die Gnade und Zorn Gottes, also wie kann man das beide für Gott denken? Cemal und Celal, das heißt also Nettigkeit, Schönheit, Majestät, Mächtigkeit, wie können wir also, so wie El-Jabbar, der Kräftige, El-Kahar und also El-Rauf und El-Afu, der Mitleidige, der Vergeber der Sünden, versöhnen. Also die sind ganz unterschiedliche Polen. So. Kommentar 1, also im Koran beschreibt Gott sich selbst durch menschliche Eigenschaften, obwohl er festlegt, dass seine eigene Gebilde mit keinem weltlichen Gegenstand oder Lebewesen vergleichbar oder ähnlich ist. Also zudem, Gottes Name Jamal beinhaltet auch die Namen, also Gnade, Barmherzigkeit, Vergeben, Güte, Großzügigkeit und so weiter. Diese Adjektive erfordert auch Selbstvertrauen und Anbetung, denn die gehorsamen Diener wird ausgezeichnet belohnt werden. Dies Name also manifestiert und verkörpert sich am die schönsten im Jenseits und im Paradies. Gottes Name, also Jalal, vertritt auch die Namen und Attribute wie Erhaben, Würde, Rächer, Bestrafung und so weiter und erfordert die Bestrafung der verwagenen Rebellion und Existenz der Hölle. Und außerdem offenbart Allah also in einem Hadith Al-Qudsi, das ist also eine andere, nicht Vers, aber ein Hadith, aber Gottes Wort. Also meine Barmherzigkeit überwältigt meinen Zorn. Das heißt also, dass Gott hat eine Balance, also Gleichgewicht zwischen diesen Namen vorgesehen, aber nicht, also seine Barmherzigkeit überwältigt seinen Zorn. Im Koran wird Vergebung also vor dem Rahim offenbart. Das heißt, also muss man Barmherzigkeit bisschen, also Rahim im Sinne des Vergebung, also verstehen. Und das wird so interpretiert. Gott ist für Gnade und Barmherzigkeit, aber wenn Menschen den Weg der Rebellion oder Gehorsamen und Versager wählen, bestraft er ihre Taten. So, das ist ein, also Gerechtigkeit, das wir in dieser Welt auch brauchen, auch im Jenseits brauchen. Das hat, deshalb ohne Gerechtigkeit, weil, also wenn Sie Hauptthemen des Korans, also mal einordnen, dann sehen Sie also vier Hauptthemen oder vier und Viertel davon, also eine von diesen sind, ist also Gerechtigkeit. Über Gerechtigkeit, die Versen über Gerechtigkeit. Das ist also sehr wichtig in diesem Sinne. Und also ohne Bestrafung gibt es keine Gerechtigkeit. Deshalb, aber ohne Barmherzigkeit gibt es auch keine Bestrafung. So eine Reihenfolge machen wir. Und wenn man so Angst davor hat, ein bisschen also bestraft zu werden oder und so weiter, von jüngsten Gericht, so ist das auch wichtig, dann also hält es sich ein bisschen zurück von diesen Sünden oder von ungerechten Taten. Und o meine Diener, also die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit, denn also manchmal denkt man so, das heißt, das verstehe ich so, wenn etwas Schlechtes geschieht, dann denken wir sofort, oh, wo ist Allahs Barmherzigkeit? In allen Jahrhunderten also gibt es immer Probleme zwischen Menschen. Und wir möchten also Gottes Barmherzigkeit in dieser Welt sehen? Warum? So fragen. Und wir müssen aber nicht verzweifeln von Allahs Barmherzigkeit. Denn Allah vergibt alle Sünden, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Wiederum, er sollte zu denen gehören, die glauben und einander ermahnen zu Geduld und einander ermahnen zu Barmherzigkeit. Also eine mystische Annäherung gibt es auch, also Annahme von den göttlichen Charakterschaften, Eigenschaften. Das heißt, Takhalluq bi Akhlaqillah, das heißt, in der islamischen Mystik knüpft sich das Konzept, also wie ist Allahs, also Achlag, so Sitten.
Auf die Mystik, glaube ich, das nächste Mal noch eingehen wollen, im Schwerpunkt. Nicht, dass wir da.
Ja, das können wir also kurz.
Schon alles wegklauen.
Ja, das ist so kurz. Diskussion 2: Ist Allah nur gegenüber den Muslimen Rahman, also barmherzig, oder gegenüber allen Menschen? Was ist der Unterschied zwischen Rahman und Rahim? Also, die Unterschiede zwischen Rahman und Rahim. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Rahman und Rahim. Das ist also Ar-Rahman, Ar-Rahim, obwohl sie etymologisch also von der gleichen Wurzel stammen und Ar-Rahman auf alle Lebewesen bezogen, wobei Ar-Rahim nur im Jenseits und auf die Gläubigen beschränkt ist. Das ist klassische Ansicht. Und denn Allahs Barmherzigkeit, Rahmaniyah, verteilt sich ohne Ausnahme überall hin und hüllt alles um. Sie fasst die gesamte Kosmos, das heißt die Lebewesen und Gegenstände, egal welche Religion oder Rasse, also um. In dieser Welt sehen wir das. Also zum Beispiel in westlichen Ländern gibt es so noch wohl und schöne wohles Leben. Also hier Menschen haben Reichtum, aber in anderen Teilen, also bestimmte Länder oder Regionen, wo die Muslime leben, ist es also katastrophal. Das heißt, wenn man so über Gottes Barmherzigkeit denkt, also das ist, wie kann man das interpretieren? Das ist ein bisschen schwierig. Aber Allahs Rahimiyya gilt also nur für jene, die sich durch ihren Glauben und ihre guten Taten auf dem Weg Allahs aufstellen. Hier hat also Raghb al-Isfahani so ein bisschen vergrößert, diesen Bereich. Das heißt, also die durch ihren Glauben und ihre guten Taten auf dem Weg Allahs aufstellen. Welche Menschen? Welche sind sie? Ja.
Ich habe bei einem Unaufgelesen.
Ja.
Dass die Planeten in ja. Ohne abzuweichen, weil am Beginn des Universums, des Lebens so funktioniert. Das ist alles ein Zeichen von Barmherzigkeit Gottes, das System, so wie es funktioniert. Und sich hauptsächlich auch auf Verstand einsetzen und mit ihrem Verstand dann ihre Entscheidungen selbst treffen. Das heißt, Gott ist schon barmherzig gegenüber einer Maus, einem Insekt, einem Hund, einer Katze, weil er ihm durch Instinkte, angeborene Instinkte beibringt, wie man sich zu ernähren hat, zu schützen hat, wie man lebt. Das ist schon Barmherzigkeit. Aber durch Rahimiyat zeigt Gott dann noch eine andere Seite von Barmherzigkeit gegenüber Menschen, das sind hier dann nur noch Menschen, egal welche Zugehörigkeit, die dann selber entscheiden, wie sie handeln, im Gegensatz zu Tieren. Und dadurch entsteht dann eine neue Ebene von Ebenen, wo Gott dann seine Barmherzigkeit dann zeigen kann. Und das werden wir dann aber hauptsächlich im Jenseits sehen.
So, man spricht von einer Prüfung, heißt das, also für die Leben, also für Menschen, die auch die also Botschaft richtig gelesen haben und also gehorcht haben und danach eine Belohnung bekommen werden. Das ist auch allgemein für Menschen, weil wir jetzt in dieser Welt sind und im Jenseits, im Diesseits sind und dafür können wir etwas, also für morgen, was also einen Beitrag leisten. So ist es. Aber für Menschen, die schon gestorben sind, wir wissen nicht. Also, die haben was gemacht. Und was, also das heißt, das wissen wir nicht auch. Wir haben also ganzen Tag gebetet, ganzen Tag, also wir haben viel, alles, also was uns unsere Religion oder unsere Weltanschauung also erfordert, gemacht. Das bedeutet auch nicht, also für Muslime, dass sie Jenseits gewonnen haben. Also Paradies gewonnen haben. Das ist nicht garantiert. Das hat also auch Prophet Muhammad gesagt. Und das ist nicht garantiert. Auch für dich ja, nein, auch für mich nicht garantiert, hat er gesagt. Deshalb muss man immer diese Gerechtigkeit, also Balance so haben. Wenn sie in ihrem letzten Atem so nicht gläubig oder nicht also richtig anständig sterben, dann gewinnen sie auch, also obwohl sie geben sie kein Paradies, obwohl sie ganz, also lebenlang so etwas Gutes gemacht haben oder, ich weiß nicht, anständig gelebt haben. Das ist wichtig, aber niemand garantiert das.
Was ich meine, ist, dass man halt egal, wenn, dass es sich auf den Tod bezieht, wenn man sich auf freie Entscheidung für alle Menschen
ja, ist, ja, ja, das ist das Ziel. Thema, ja. Ja,
ja.
Aber das können wir pauschal nicht also jemanden also qualifizieren, also einordnen, dass sie in der Hölle sind und deshalb müssen wir also die, wenn wir ins Paradies gehen, also gehen wollen, dann müssen wir diese umbringen. Damit können wir also das, also Gott erfordert das nicht. Gott ist barmherzig und die wissen nicht, also dass Gott barmherzig ist. Deshalb lesen sie auch Koran nicht, also die Menschen, wenn sie so denken. Das heißt, wir sind nicht also der Zebanis. Zebani heißt also der Wächter von Jahannam, so, also Hölle, sondern wir sind Engel für, oder wir müssen so sein, für Paradies sein. Okay, sogar haben einige Menschen, dass also diese Verse ein bisschen oder diese Überlieferungen interpretiert, so versuchten zu versuchen. Das heißt, sie haben gesagt, oh, Ungläubigen sind also wenn sie in der Hölle sind, das ist auch ein etwas Gutes für sie, weil sie nicht vernichtet, also total vernichtet sind. Das ist etwas, also eine hohe Stufe im Vergleich mit also nichts zu sein. Das macht eine Hoffnung auf in diesem Sinn. Also wenn sie mindestens eine Hölle haben, nicht zu vernichten. Also
besser als nicht zu existieren.
Ja, so ist es besser formuliert.
Ja? Da kann man drüber streiten.
Natürlich, das ist wieder was anderes, aber so haben sie doch interpretiert. Also ich bin nicht der Meinung, aber so haben sie. Zusammenfassend, also Rahman Universal, das ist so gesehen, spezifisch also universal, Rahim spezifisch gesehen. So.
Ja.
Das war's.
Weil ich mich entschieden hatte, Sie auf zwei Texte der Bibel aufmerksam zu machen, die etwas darüber sagen, wie wird über den barmherzigen Gott in der Bibel gesprochen, und hoffe, dass ich das daran ein bisschen deutlich werden kann, was meint im christlichen Kontext Barmherzigkeit Gottes, soweit davon in der Schrift die Rede ist. Ich habe am Anfang einmal sprachlich nachgeschaut, welche Begriffe werden im Alten Testament und im Neuen Testament verwendet, wenn von Barmherzigkeit die Rede ist. Welchen Bedeutungskontext haben diese Begriffe? Ich glaube, ein kleines bisschen Verwandtschaft werden wir da entdecken. Und dann habe ich diese beiden Texte vorbereitet, würde dazu ein paar wenige Gedanken sagen und Sie dann einladen, darüber auch ins Gespräch zu kommen. Ich habe auf die biblischen Sprachen geschaut. Wie wird im Alten Testament von Barmherzigkeit gesprochen? Im Alten Testament ist die Barmherzigkeit eine herausragende Eigenschaft Gottes. In vielen Texten spricht das Alte Testament davon, dass Gott den Menschen seine bedingungslose Zuwendung und seine Barmherzigkeit schenkt. In der Vielfalt der alttestamentlichen Texte gibt es verschiedene hebräische Worte, die benutzt werden, um das zum Ausdruck zu bringen. Das, was am häufigsten vorkommt, klingt ganz ähnlich wie der Begriff, von dem Sie gesprochen haben. Erbarmen heißt Rachamim im Hebräischen. Steht für eine Barmherzigkeit, die für eine emotionale, gefühlsbetonte Rührung steht. Sprachlich leitet sich Rachamim wohl ab von Rechem im Hebräischen, das wiederum der Mutterschoß heißt. Sie haben eben einen Satz zitiert in Ihrer Präsentation: Die Barmherzigkeit Allahs den Menschen gegenüber ist noch größer als die Barmherzigkeit einer Mutter ihren Kindern gegenüber. Und da dachte ich, das ist eigentlich genau das, was hier auch gemeint ist.
Also auf Türkisch ist es also, Gebärmutter ist also Rahim.
Das Gleiche. Genau. Ja. Rechem, Mutterschoß im Hebräischen, heißt wohl auch Eingeweide, also noch etwas mehr als Mutterschoß. Im Alten und Neuen Testament sind die Eingeweide auch Sitz der Gefühle des Menschen.
Wir sprechen ja bis heute vom Bauchgefühl, ne? Wenn wir sagen, also das ist genau. Die unmittelbare emotionale Zugangsweise zum Thema geht.
Das heißt, wenn mit diesem Begriff von der Barmherzigkeit Gottes den Menschen gegenüber gesprochen wird, dann klingt eben eine ganz enge Verbindung mit zwischen Gott und den Menschen, so wie eine enge Verbindung zwischen Mutter und Kind ist, im Mutterschoß, aber natürlich auch später, aber vielleicht auch das Leben Schaffende, was von Gott an Kraft an die Menschen übergeht, klingt auch schon ein bisschen in diesem Begriff an. Es gibt ein weiteres Wort, Chesed, das übersetzt ins Deutsche eigentlich Güte heißt, einem anderen aus Zuneigung und tiefem Verständnis Gutes tun. Das ist noch etwas mehr als diese Gefühlsregung, die quasi instinktiv, wie Rachamim meint, die Liebe der Mutter zu ihrem Kind ausdrückt. Chesed meint, wenn man das im Lexikon nachschlägt, eine freie, loyale Zuwendung. In den textlichen Kontexten könnte man auch sagen, da ist von Barmherzigkeit die Rede im Sinne auch einer solidarischen Zuwendung Gottes zum Menschen. Es ist nicht nur die gefühlte Liebe, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, sich dem Menschen zuzuwenden. Es gibt noch einen dritten Begriff, Chanan, der in den deutschen Bibelübersetzungen sich dann wiederfindet als Gnade. Das ist aber sehr verwandt dem Begriff Chesed. Das findet sich in einigen biblischen Namen wieder, bei Johannes, Johanan, was eigentlich übersetzt heißt, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und wendet sich dem Menschen zu. Da habe ich in einem biblischen Wörterbuch gefunden, das meint, ähnlich wie Chesed, die freundliche, gütige, ungeschuldete Zuwendung eines sozial Übergeordneten zu einem Untergeordneten, die am besten mit Gunst oder Zuneigung übersetzt werden kann. Also dieses Gefälle, ein Übergeordneter wendet sich einem Untergeordneten zu, ist in diesen Begriffen auch drin, aber so darf von Gott ja auch gesprochen werden. Gott, der über allem ist, der die Welt geschaffen hat, wendet sich in Barmherzigkeit den Menschen zu. Wenn man in das Neue Testament schaut, den Teil der Schrift, der den Christen eigen ist, da finden wir auch da eigentlich ein Gottesbild, das ganz stark geprägt ist von dem Gedanken, dass Gott sich den Menschen vorbehaltlos und ohne Vorbedingungen zuwendet, unabhängig von der Leistung des Menschen und trotz der Schuld, die jeder Mensch ja in seinem Leben aufbaut. Es ist der barmherzige Gott, von dem Jesus erzählt. Und wenn wir da die Begriffe nachschlagen, finden wir Begriffe, die denen des Alten Testamentes ähneln. Im griechischen Neuen Testament finden wir den Begriff Eleos für Barmherzigkeit. In der christlichen Liturgie gibt es so einen Gesang, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, der in jedem Gottesdienst vorkommt. Dieses Eleos versucht sowohl dieses gefühlsgeladene Rachamim, die Barmherzigkeit Gottes im Sinne des Mutterschoßes, aber auch das solidarische Chesed, die Güte, die bewusst zugewandt wird, in diesem Begriff zusammen einzufangen. Es gibt dann noch das etwas komplizierte Wort, das muss man sich, glaube ich, auch nicht merken, Planchnitzomai, ein griechischer Begriff. Ich nenne den jetzt nur so, weil er, ähnlich wie es im Alten Testament war, auch sich herleitet von einem Wortstamm, der mit Eingeweide zu tun hat. Auch da haben wir diese sprachliche Nähe. Das heißt, Jesus lässt sich von menschlichem Leid und Bedürftigkeit aus dem Bauch heraus anrühren. Auch da, die Formulierung hast du jetzt eben schon zitiert, wird so von Barmherzigkeit gesprochen. Es ist etwas, was aus der Tiefe kommt und was Jesus, der ja mit der Kraft Gottes agiert, den Menschen zuwendet. Ich habe zwei Texte ausgewählt, einen aus dem Alten Testament, einen aus dem Neuen Testament. Der erste ist aus dem Buch Exodus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sündern nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Ich würde versuchen, den Text einmal ganz kurz in seinen Zusammenhang einzuordnen. Das Buch Exodus ist das zweite Buch im Alten Testament. Ihm vorausgeht das Buch Genesis, das von der Erschaffung und Gestaltung der Welt durch Gott selbst erzählt und dann den Weg des Urvaters Abraham und seiner Nachkommen erzählt. Das Buch Exodus setzt damit ein, eigentlich die Geschichte Israels als Volk zu erzählen. Es erzählt wesentlich von der Unterdrückung in Ägypten, von der Befreiung aus der Gefangenschaft durch Gott und von dem Weg Israels in ein Land, in dem es frei und eigenständig leben können soll. Eine wichtige Gestalt im Buch Exodus ist Moses, der Israel führt. Auf seinem Weg mit Israel nimmt für ihn der Wunsch immer mehr zu, diesen Gott, der die Befreiung geschenkt hat, besser kennenzulernen, ihn eigentlich besser erfassen zu können, mehr von ihm erfahren zu können. Und es gibt dann mehrere Texte, die etwas darüber erzählen, wie Gott sich vorstellt. Es gibt am Anfang des Buches Exodus einen Text, der ist Ihnen vielleicht auch schon mal begegnet. Moses begegnet Gott in einem brennenden Dornbusch. Gott zeigt sich ihm nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern in Zeichen. Und in dem brennenden Dornbusch zeigt er sich Moses und stellt sich ihm vor als der. Moses fragt ihn, was soll ich Israel sagen, wer du bist? Und Gott sagt, ich bin der, ich bin da. Das ist eigentlich der Gottesname, wie ihn die hebräische Bibel vorstellt. Und da gibt es, seit es die Bibel gibt, glaube ich, Versuche, diese Stelle zu übersetzen.
Ich habe es jetzt richtig verstanden, oder? Ja, ich bin der, ich bin da.
Ja, ich bin der, ich bin da.
In dem Wort.
Ja.
Es ist im Judentum ja so, dass dieser Gottesname nicht ausgesprochen wird aus Respekt. Die Christen haben aber versucht, sozusagen diesen Eigennamen zu übersetzen. Und das ist die Übersetzung, die in unserer Einheitsübersetzung steht. Ich bin der, ich bin da. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten, das zu fassen, weil natürlich niemand genau sagen kann, was war die Bedeutung dieses Wortes. Aber dass Gott damit sagt, ich bin da, ich bin für euch da, ich bin nah bei den Menschen, das ist eigentlich Überzeugung der Juden und Christen, dass das sich mit diesem Namen verbindet. Danach geht der Weg Israels weiter, die Rettung am Schilfmeer, Gott versorgt das Volk unterwegs, die 10 Gebote werden übergeben. Es kommt aber zu einem Bruch des Verhältnisses mit Gott. Israel wendet sich dem goldenen Kalb zu, verehrt eine andere Gottheit. Dann kommt es aber dazu, dass auf die Initiative des Moses hin es zu einem neuen Bund Gottes mit seinem Volk gehört. Und in den Kontext gehört jetzt ein bisschen dieser Text, in dem Moses nochmal neu bei Gott nachfragt, wer bist du, was gibt es Wesentliches über dich zu sagen, was sich Israel sagen kann. Und da stellt er sich in der Weise vor, wie es jetzt dieser Text beinhaltet. Er ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Es gehört auch der zweite Teil dazu. Wir haben eben in Ihren Ausführungen ja viel auch darüber gesprochen, zu den Eigenschaften Allahs gehört auch der Zorn Allahs und gehören auch Eigenschaften, wo Sie auf einer Folie die Frage gestellt haben, wie geht das eigentlich zusammen? Der ganz barmherzige Gott, aber auch der zornige, der strafende, der richtende Gott. Ein bisschen ist der Gegensatz, glaube ich, auch in diesem Text enthalten. Er wird vorgestellt als der barmherzige und gnädige Gott, langmütig, reich an Huld und Treue, aber er ist auch der, der auf die Menschen schaut und der Schuld der Menschen nachgeht. Ich habe in einem Heft des katholischen Bibelwerks, wir haben ein paar Exemplare da hinten auch ausgelegt, wenn Sie mögen, nehmen Sie die gerne mit, ein paar kurz gefasste Gedanken zu diesem Text gefunden, der versucht zusammenzufassen, was ist denn das, was über diesen barmherzigen Gott da gesagt wird? Das erste heißt, Gott ist in Beziehung. Am Anfang dieses Textes müsste eigentlich noch stehen, das hat unsere Einheitsübersetzung etwas weggeschluckt, eigentlich steht am Anfang noch, der Herr ist der Herr, Yahweh ist Yahweh. Das heißt, am Anfang dieser Vorstellung wird nochmal deutlich gesagt, so wie wir ihn erfahren haben, wie er sich Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt hat, ich bin der Gott, der bei euch ist, der euch nah ist, das wird hier nochmal wiederholt. Das heißt, es ist ganz deutlich, dieser Gott ist ein Gott, der in Beziehung zu den Menschen steht, der nicht irgendwo jenseits der Welt agiert, sondern der nah bei den Menschen ist. Gott ist wie elterliche Zuwendung. In dem Text finden wir, er ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Das Barmherzige haben wir eben von der Wortbedeutung her schon hergeleitet von dem Rachamim, Mutterschoß, Eingeweide. Also er ist seinen Menschen in Liebe und in Gefühl zugetan. Der Begriff gnädig, ohne das jetzt auseinandernehmen zu wollen, kommt im Alten Testament stärker vor, wenn sozusagen von der väterlichen Seite Gottes die Rede ist, sodass man vielleicht sagen kann, er begegnet oder wird hier vorgestellt als die Gottheit, die barmherzig und gnädig ist, die aber auch Vater und Mutter für die Menschen ist. Er ist langmütig, reich an Huld und Treue und bewahrt Tausenden Huld. Der Aufsatz sagt, vielleicht kann man daraus schließen, Gott liebt unendlich. Tausende ist eine große Zahlangabe und doch konkret. In einer anderen Übersetzung steht, er bewahrt 1000 Generationen Huld. Da könnte man anfangen zu rechnen, was bedeutet jetzt genau 1000 Generationen. Ich glaube, damit ist jetzt nicht eine abgezirkelte Zeit gemeint, sondern das ist ein Versuch auszudrücken, dass es geht eigentlich um Ewigkeit. Wir können uns auf die Zuwendung und Barmherzigkeit Gottes auf einen für uns unüberschaubar langen Zeitraum verlassen. Aber zu dem Text gehört vielleicht auch noch der Gedanke, zu der Vorstellung der Barmherzigkeit, Gott prüft Schuld. Der zweite Teil klingt ja sehr hart, er lässt den Sünder nicht ungestraft, er verfolgt die Schuld sogar noch über die Lebenszeit dessen hinweg, der schuldig geworden ist. Das ist ja eigentlich eine harte Vorstellung. Die Bibelwissenschaftler sagen, vielleicht ist das die Schuld verfolgen im Hebräischen auch zu übersetzen mit die Schuld prüfen. Und damit bekommt vielleicht die zweite Seite Gottes noch ein bisschen anderen Akzent. Wenn er Schuld prüft, dann ist ihm einerseits wichtig, dass begangene Schuld nicht einfach weggewischt wird, Barmherzigkeit und Punkt, sondern dass die Folgen, die Schuld auslösen können, dass denen nachgegangen wird und dass vielleicht nach einigen Generationen nochmal geschaut wird, leiden die Nachfahren derer, die schuldig geworden sind, noch unter der Schuld ihrer Eltern? Sind sie vielleicht auf demselben schuldigen Weg unterwegs? Also Gott hat einen Blick auf die Menschen. Klar, das könnte da natürlich auch zugehören. Also wir lesen den, ich glaube, im christlichen Kontext wird der Vers auch gern manchmal einfach weggelassen, weil er zu hart ist. Weil
nein,
er so
nein. In der Leseordnung steht er drin.
Aber und, wenn er zitiert wird, ja, dann gern eigentlich nur der erste Vers.
Ne? Ja, aber es ist eben schon wichtig. Wir stellen fest, wenn Schuld in die Welt kommt, ist es nicht mit dem konkreten Ereignis alleine getan, sondern die Bibel wirft einen Blick darauf, Schuld verändert alles, verändert Beziehungen, verändert all diejenigen, die in diesem Kontext noch mit betroffen sein können, und deswegen verschwindet sie nicht einfach. Noch nicht mal mehr der Tod des Sünders löst das Problem, sondern die Schuld bleibt letzten und ihre Folgen bleiben in der Welt. Und das wirkt fort. Und deswegen ist es so, dass es auch noch über die Generationen hinweg so sein kann, dass es fortwirkt.
Ja. Ja. Zieht sich das jetzt, dass die Schuld die Familie, die nächsten Generationen verfolgt, oder verfolgt Gott die Schuld?
Gott ist das Subjekt des Satzes.
Er
ist
Gott.
Er ist Gott. Er ist
Gott. Ich das sozusagen, ja. Habe ich das auch am Anfang verstanden, aber als Sie das jetzt erklärt haben,
nein, das heißt jetzt nicht, dass Gott gewissermaßen rachsüchtig über viele Generationen hinweg immer sagt, naja, jetzt strafe ich den jetzt auch nochmal oder so, sondern dass zum Wesen der Schuld ein tiefgreifendes Missverhältnis oder es gehört, dass eben eine tiefgreifende Störung stattfindet, und zwar im Verhältnis der Menschen untereinander, im Verhältnis des Menschen zu sich selbst und im Verhältnis der Menschen zu Gott. Diese drei Ebenen sind immer dann von Schuld betroffen. Und das wirkt fort. Und wir können teilweise diesen Zusammenhang nicht mehr herstellen, weil es über Generationen hinweg ist. In einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, die Väter haben die Trauben gegessen, aber den Söhnen wurden die Zähne davon stumpf. Die sauren Trauben, aber den Söhnen wurden die Zähne davon stumpf. Das heißt also, wir können häufig diesen Zusammenhang nicht mehr unmittelbar herstellen. Und für Gott aber gibt es diesen Zusammenhang.
Also das hat dann auch was mit der Erbsünde auch zu tun, oder? Quasi die allererste große Sünde, die begangen worden ist und dann das...
Ja, jetzt ist das ein hochkompliziertes Geflecht, da können wir uns sicherlich auch noch mal eine ganze Reihe zu machen, zu dieser Frage, ja, was ist eigentlich Schuld und Sünde? Gibt es etwas, was gewissermaßen auch von Anfang an, etwas, was zum Wesen des Menschseins vielleicht dazugehört? Sogar wenn man so diesen Begriff von Erbsünde, der theologisch ja auch sehr schwierig ist, dann betrachtet. Also hier ist zunächst einmal... ich sag mal, die Wirkung von Schuld überhaupt, von schuldhaftem Handeln überhaupt gemeint. Und das geht eben noch darüber hinaus, dass das Folgen eben bleiben, dass Folgen nicht einfach verschwinden. Ich will jetzt hier keine aktuellen...
Ja? Entschuldigung, das haben wir aber im positiven Sinn eigentlich gemeint, weil wenn ich jetzt die Jugendgeschichte hier betrachte, Deutschland, ich meine jetzt die Nestzeit, ne?
Ja.
Ja, und danach das ist eine große Schuld gewesen, aber danach hat sich ja zum Beispiel Deutschland super entwickelt.
Ja?
Und gäbe es zum Beispiel die Erfahrung nicht, hätten wir jetzt unser heutiges Grundgesetz nicht, was vieles garantiert. Also so wie ich das jetzt zum Beispiel.
Das ist hier auch nicht nur negativ gemeint, das ist ja jetzt kein Rachetext. Ne? Man liest das vielleicht ganz schnell so, oh Gott, bestraft es auch noch in der dritten und vierten Generation, sondern es ist eigentlich ein Text, der uns deutlich macht, wir sollen das Wesen der Schuld ernst nehmen und nicht denken, es ist mit der Entschuldigung getan oder so etwas. Ne? Der Holocaust ist ein bleibendes Moment deutscher Geschichte und das ist jetzt auch nicht gewissermaßen mit einer Erinnerungskultur in unserer Generation getan, sondern für uns ist jetzt die Frage, wie transportieren wir diese Erinnerung und den Umgang damit jetzt auch wiederum in die nächste Generation hinein. Ne? Wie erzählen wir das unseren Kindern und wie tragen wir das da weiter? Und daran gemahnt dieser Text, dass Schuld etwas ist, was über die Generation hinausreicht, über das persönliche, individuelle Fehlverhalten hinaus. Und dieses persönliche, individuelle, das kann ich tatsächlich mit Gott klären. Gott nimmt Schuld, Frevel und Sünde hinweg. Ja? Aber damit sind nicht alle Folgen von Schuld getilgt, sondern es muss auch weiter daran gearbeitet werden. Das ist so der Versuch, dieser Gott, genau, eine Verantwortung, die daraus entsteht. Ne? Und das macht dieser Text für mich deutlich. Es ist also jetzt nicht wirklich so dieser einfache, rachsüchtige Gott, der jetzt gar nicht genug kriegen kann, ja, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Eltern gestraft und als nächstes sind die Kinder und dann sind die Enkelkinder dran und dann strafe ich immer noch mal weiter, sondern hier wird gerade deutlich, hier gibt es ein Verhältnis, Tausenden wird Huld, Tausenden von Generationen vielleicht, wird Huld erwiesen, aber gewissermaßen, aber auch die Schuld bleibt nicht ohne Folgen und auch das beschränkt sich nicht auf ein Leben, nicht auf eine Generation, nicht auf nur ein Ereignis oder ein Jahr. Ja? Es nützt mir nichts zu sagen, hör mal, ich bin Jahrgang 63, da war die Nazi-Barbarei schon 18 Jahre vorbei. Damit habe ich alles nicht zu schaffen, sondern ich bin Bestandteil auch dieses Verhältnisses. Ich bin Bestandteil auch dieser Strukturen. Auch ich muss mich fragen, was haben eigentlich meine Eltern gemacht in dieser Zeit? Na gut, die waren da auch noch relativ klein, aber was haben meine Großeltern in dieser Zeit gemacht? Ne? Und da kommen sie schon in die dritte Generation hinein. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, das war gestern und ich habe damit nichts zu tun, sondern es geht darüber hinaus. Das macht dieser Text oder versucht dieser Text wahrscheinlich anzusprechen.
Aber ich würde den zweiten Satz niemals ohne den ersten lesen und den ersten auch nicht ohne den zweiten.
Nee, genau.
Es definiert quasi die Grenzen. Also einmal die Übertreibung von dem Zubarmherzigen. Ja. Also, viele Menschen machen ja den Fehler, dass sie dann entweder von einem guten, gutmütigen Gott immer reden oder von einem zornigen, bestrafenden Gott. Ja. Die Balance muss da sein.
Genau. Nee. Genau darum geht es. Ne? Also das, was Sie vorhin sagten, es gibt eine gewisse Spannbreite, wie bringen wir den Mächtigen, den Starken mit dem zusammen, der ja auch langmütig, gnädig, gütig ist. Ja? Wie bringen wir das zusammen? Und hier ist es die Frage, wie bringen wir denjenigen, der verantwortungsvoll gegenüber Schuld ist, ja? Sie nicht einfach nur mal verzeihen, mit dem zusammen, der eben tatsächlich trotz alledem sagt, aber mein Wesen ist Liebe und Barmherzigkeit. Ne? Also diese beiden Dinge, genauso wie wir uns vielleicht in der konkreten Situation im Kinderzimmer ja auch fragen, wie mache ich meinem Kind deutlich, dass es eine Grenze überschritten hat und es Konsequenzen dafür tragen muss und auf der anderen Seite, wie wird es aber trotzdem erfahrbar, dass ich das jetzt nicht aus Rachsucht mache oder weil ich fröhlich draufprügeln möchte, sondern es letzten Endes auch aus Liebe und Verantwortungsbewusstsein tun. Ne? Also das spiegelt so dieser Text vielleicht auch ein bisschen wider, gerade wenn er vorher Gott mit väterlichen und mütterlichen Eigenschaften genau versucht einzuführen. Entschuldigung.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gucke etwas auf die Uhr und würde Sie einladen, noch kurz auf den zweiten Text zu gucken, der zum Neuen Testament gehört. Er ist leider auch ein bisschen länger, aber ich denke, es wäre trotzdem gut, ihn einmal zu lesen. Oder wie würdest du das zeitlich sehen? Ich hatte am Anfang schon gesagt, auch im Neuen Testament ist das Gottesbild des barmherzigen, den Menschen entgegenkommenden, immer wieder verzeihenden Gottes im Mittelpunkt. Und der vielleicht bekannteste Text, an dem sich das deutlich erkennen lässt, ist das Gleichnis, was ich Ihnen kopiert habe. Das ist aus dem Lukas-Evangelium, ist in der Tradition immer überschrieben worden, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man würde heute vielleicht eher sagen, es ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Die Evangelien enthalten sehr viele Gleichnisse. Das heißt, Jesus von Nazareth hat das, was er an Botschaft den Menschen seiner Zeit sagen wollte, nicht in die Gestalt einer durchstrukturierten Lehre gefasst, sondern er hat Geschichten erzählt und er hat den Menschen Bilder angeboten, um das, was er sagen wollte, verständlich zu machen. Und insofern ist auch dies eine Geschichte von Jesus. Man müsste vielleicht noch vorausschicken, die Einordnung im Evangelium. Jesus hat ja Menschen, die seinen Weg teilen, aber er hat natürlich auch Wegbegleiter, die ihn kritisch betrachten. Und aus dem Bereich des Judentums gibt es Personen, die immer wieder ihn auch anfragen, ist das so richtig, was du so tust? Und zu seiner Lebenspraxis gehörte es, sich auch Menschen zuzuwenden, die gesellschaftlich am Rand standen, die nicht so anerkannt waren, zu denen man auch teilweise aus religiösen Gründen lieber Abstand hielt. Denen hat er sich zugewandt, mit denen hat er zu Tisch gesessen und das hat auch provoziert in seiner Zeit. Und voraus dieser Geschichte wird erzählt, dass er wieder einmal gefragt wurde, ist das denn wohl richtig, dass du mit den Zöllnern und Sündern hier Gemeinschaft hast? Und die Zöllner waren ja die, die sozusagen Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht waren. Von denen wollte man eigentlich nichts wissen, weil sie sich selber an den Rand der Gesellschaft stellten. Sünder, das ist ein ganz allgemeiner Begriff, konnten Menschen sein, die eben den gesellschaftlichen und religiösen Regeln zuwider lebten. Denen wandte er sich zu und das wird kritisch angefragt und daraufhin als Antwort erzählt er diese Geschichte. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt, mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Drei ganz kleine Hinweise, die so in Richtung Textverständnis gehen. Die Sache mit dem Auszahlen des Erbes, da ist man ja etwas unsicher, was hat den da jetzt bewegt. Das war wohl in der damaligen Zeit für einen jüngeren Sohn möglich. Schon vor dem Tod des Familienoberhaupts konnte sich der Jüngere unter Aufgabe aller weiteren rechtlichen Ansprüche seinen Vermögensanteil auszahlen lassen. Das war also jetzt wohl nichts Ungewöhnliches, was die Geschichte erzählt. Dann müsste man vielleicht kurz drüber nachdenken, was mag das aussagen, dass er irgendwo in der Fremde sich bei einem fremden, vermutlich auch nicht jüdischen Menschen einen Job sucht und dass er da zum Schweinehüten eingesetzt wird. Das war natürlich für die Ohren eines frommen Juden eigentlich was ziemlich Schreckliches. Schweine galten als unreine Tiere und dass jetzt ein Jude eigentlich einen Job annimmt, wo er Schweine hüten muss und dann, das steigert sich noch, sogar sich wünscht, er könnte deren Futter essen, damit er wieder endlich mal sich satt essen kann. Das ist eben ein ganz deutliches Signal. Tiefer kann man nicht mehr sinken, als er gesunken ist an der Stelle. Im hinteren Teil kommen dann Kleid, Ring und Schuhe vor. Das könnte man vielleicht kurz übersetzen als Wiedereinsetzen in die Sohneswürde. Also der Vater will ihn sozusagen wieder angemessen kleiden, einen Ring anstecken. Müsste man nochmal nachgucken, wofür das genau stand, aber wahrscheinlich für einen bestimmten Status in der Familie, den er damit zurückbekommen hat. Drei Personen sind in dem Text wichtig, der jüngere Sohn, der ältere Sohn und vor allem der Vater. Der Jüngere lässt sich sein Erbe auszahlen, aber ganz entgegen der Erwartung, die man vielleicht hätte. Er möchte sich eigenständig irgendwo eine Familie aufbauen, verlässt er das Land, bringt das Geld durch und tut das, was überhaupt nicht von ihm zu erwarten war. Und er leidet dann tatsächlich den Absturz in eine Existenznot. Es kommt eine Hungersnot, er hat ja sein Geld verprasst, er muss irgendwie, um zu überleben, etwas tun, was ihm eigentlich religiös widerstrebt. Und das bringt ihn an so einen Tiefpunkt, dass er sich selber entscheidet zu sagen, das kann so nicht bleiben, ich muss den Weg zu meinem Vater zurück antreten und legt sich ja auch schon eine Rede zurecht, die er ihm vortragen will. Ich denke, der Text will auch erzählen, das meint er so, dass er sich selber nicht mehr an der Stelle sieht, die er verlassen hat, sondern dass er eigentlich nur, um zu überleben, wieder zu seiner Familie zurückkehren möchte.
Aufrichtigkeit des
Das würden Sie raushören aus dem, was er sich da zurechtlegt, dass er also schon ehrlich gemeint sagt, irgendwie habe ich es versemmelt und das, ich habe ein Leben geführt, was ganz unangemessen war und das möchte ich jetzt wieder verändern. Der ältere Sohn ist vielleicht beim ersten Lesen sogar fast die Person, in die man sich besser hineinversetzen kann. Der ist ganz wenig begeistert davon, wie sein Vater reagiert, als der jüngere Sohn wiederkommt. Der ältere Sohn begegnet uns hier als der, der im idealtypischen Sinne die Familie weiter mit aufgebaut hat, der seinen Aufgaben im Rahmen der Großfamilie nachgekommen ist, der seinem Vater immer treu geblieben ist und der jetzt erleben muss, plötzlich bin ich scheinbar gefühlt nicht mehr so wichtig wie der jüngere Sohn, der ganz sich entfernt hat von der Familie und dennoch jetzt plötzlich wieder anerkannt wird. Er in seiner Sprache wird auch deutlich, dass er ihn eigentlich gar nicht mehr als Anverwandten anerkennt. Der da, dein Sohn, sagt er so, also da klingt ja schon deutlich, dass er eigentlich mit ihm abgeschlossen hat. Aber der Vater...
Hätte ich auch sagen können, mein Bruder, ne? Aber das sagt er nicht, ne? Der da.
Das ist schon, genau, also... Wenn man aber dann, jetzt nur ganz kurz, damit wir auch noch ins Gespräch kommen, guckt, wie sein Vater dann, er redet ihm gut zu, heißt es in dem Text. Also der Vater ist, erscheint nicht als eine autoritäre Person, die sagt, ich habe das jetzt so entschieden, das ist jetzt so, das musst du jetzt schlucken, sondern er versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er, der Vater, richtig gehandelt hat, indem er dem Sohn entgegengekommen ist. Der Vater hat ja scheinbar immer gehofft, dass der Sohn wiederkommt. Er sieht ihn aus der Entfernung kommen und er wartet gar nicht, bis er kommt, sondern läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals. Also da kommt ja auch eine große emotionale eine Gefühlsstärke dem Sohn gegenüber zum Ausdruck und er lässt ihn kaum ausreden, also er kann ja nur einen Teil seiner Rede vortragen und dann sagt der Vater schon, nein, wir feiern jetzt ein Fest und das Kalb wird geschlachtet und kleidet den wieder an. Also er kommt ihm entgegen, er fragt gar nicht, wo bist du gewesen, was hast du gemacht, wie kommt das, dass du jetzt wieder hier aufläufst. Er lässt ihn nicht zu sich kommen und erklären, wo er herkommt. Also diese Hierarchie lebt er überhaupt nicht aus, sondern er kommt ihm Auge in Auge entgegen und nimmt ihn einfach mit großer Barmherzigkeit wieder auf und freut sich, dass er wieder da ist. Den älteren Sohn versucht er von dieser Sichtweise auch zu überzeugen. Also er ordnet das nicht einfach an. Und der Text endet ja auch eigentlich offen. Es wird uns nicht erzählt, ob der Sohn, der ältere Sohn, tatsächlich mitgekommen ist und das Fest mitgefeiert hat oder ob er sich zurückgehalten hat. Der Vater versucht ihn zu überzeugen, dass das eine richtige Entscheidung war. Er spricht ihn sehr emotional an. Was dein ist, ist auch mein. Und wir sind doch, haben eine enge Gemeinschaft und dieser, dein Bruder ist doch wieder da. Er versucht, diese emotionale Beziehung anzusprechen, die es mal gab wohl zwischen den Brüdern. Auf der Geschichtenebene ist das eine Geschichte von einem Vater und seinen beiden Söhnen, aber indem sie so erzählt wird, sagt sie, glaube ich, Wesentliches auch natürlich darüber, wie Jesus sich Gott vorstellt. So wie dieser Vater in dieser Geschichte seinem Sohn, der gegen alle Regeln verstoßen hat, entgegenkommt und ohne nach Schuld und nach Leistung und anderem zu fragen, ihn einfach wieder in die Arme schließt, so ist auch Gott den Menschen gegenüber. Den Menschen gegenüber, die, Sie haben das angesprochen, in sich gegangen sind und die für sich selber auch diesen Weg sich zu diesem Weg entschieden haben. Wenn das so ist, dann können Sie sich darauf verlassen, dass Gott Ihnen in Barmherzigkeit entgegenkommt.
Entgegenrennt. Also nicht nur einfach langsam und immer mal gucken, wie sich der andere mehr bewegt, sondern Gott rennt vor.
Ja, im Türkischen sagt man so, wenn sich im Arabischen stimmt, ist das ein Hadith, korrigiert mich, wenn du denkst, wenn der Mensch einen Schritt zu mir macht, dann kann ich schon 10 Schritte.
Ja, genau. Das ist genau dieses Bild. Ne? Also der Sohn schleppt sich da mühevoll über den Acker. Und der Vater läuft ihm schon entgegen. Das heißt also, Gottes Bewegung auf den Menschen zu ist immer größer als das, was der Mensch auf Gott hin sich zubewegen kann. Gottes Barmherzigkeit ist immer größer als das, was der Mensch gewissermaßen selbst an guten Taten auf ihn zumachen kann. Und das wird hier ja sehr schön in dieser Erzählung eben mit dem Bild des Vaters verbunden, obwohl in der biblischen Tradition der Begriff der göttlichen Barmherzigkeit eher mütterlich ist, also eigentlich eher von einer weiblichen Vorstellung, von einer mütterlichen Zuwendung Gottes zu den Menschen ausgeht. Ja, vielen Dank auch an dieser Stelle. Wir sind ja so ein bisschen